Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anja Reinhardt. Spätestens mit dem Einzug der AfD in den Bundestag lässt sich eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik feststellen. Diese Zäsur besteht vor allem darin, dass rechtsnationales Denken politischen Einfluss nicht nur auf Landes-, sondern auch auf Bundesebene hat. Ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse, zu denen Pegida-Kundgebungen gehören und, wie erst vor 2 Wochen gesehen, Reichsfahnen geschwungen werden und sogenannte Querdenker zu verfassungsgebenden Versammlungen aufrufen. Antisemitische Verschwörungstheorien werden öffentlich in den Raum gestellt und auch der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke letztes Jahr durch einen Rechtsextremisten untermauert diese Zäsur. Sind die Demonstrationen gegen die Corona-Politik, sind die Krawalle in Stuttgart, Frankfurt oder Leipzig eine Steigerung dieser Dynamik oder zeigt sich hier nochmal eine andere zerstörerische Kraft, hervorgerufen durch die Maßnahmen gegen die Pandemie? Darüber habe ich mit Rainer Forst gesprochen, Professor für politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. Herr Forst, Sie haben einen Satz von Thomas Mann kürzlich zitiert. Es gibt keinen Besitz, der Nachlässigkeit vertrüge. Und zwar vor einer Woche in einer Rede anlässlich der Ausstellung 55 Voices of Democracy, die sich auf Thomas Manns Radioansprachen aus dem Exil beziehen. Sind wir zu nachlässig mit unserer Demokratie?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Danke für die Frage, danke für die Einladung zum Gespräch. Nun, die Demokratie ist eine Form des Lebens und der Organisation unseres kollektiven Daseins, wenn man so will, die immer Pflege braucht, weil sie eigentlich nie vollständig da ist, sondern immer entwickelt werden muss, weiterentwickelt werden muss, reproduziert und gelegentlich verteidigt. Und die Phänomene, die Sie beschrieben haben, die auf einem Spektrum vom demokratischen Prozess bis zur reinen Gewalt reichen, sind natürlich bedenkliche Phänomene. Generell ist es so, dass in einer Demokratie auch Gegner der Demokratie, sofern sie nicht zur Gewalt greifen, ihre Stimme erheben können. Wichtig für die Demokratie ist es dann aber, dass dem entsprechend geantwortet wird. Das heißt also, wenn wir über die Bewahrung des Rahmens, die Erneuerung, die Bewährung des Rahmens der Demokratie sprechen, dann müssen wir nicht gleich an Verbote denken. Natürlich müssen wir, wenn es um Gewalt geht, entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aber zunächst einmal sind Demokraten, Demokratinnen dazu aufgerufen, sich diskursiv mit den Gegnern der Demokratie oder, und das ist das Besondere, mit denen, die Demokratie falsch verstehen, diskursiv auseinanderzusetzen.
Es kommt in dem Zusammenhang ja auch immer wieder der Begriff, also vor allen Dingen eben in den letzten Wochen, der wehrhaften Demokratie auf. Das klingt vielleicht erstmal tatsächlich nach einem Paradox, aber inwiefern muss die Demokratie auch wehrhaft sein?
Ja, der Begriff der wehrhaften Demokratie geht zurück auf frühere Perioden der Bundesrepublik, in der insbesondere diskutiert wurde, ob extremistische Parteien oder Gruppierungen verboten werden dürfen. Lassen wir mal die spezifischen Kontexte, etwa von radikalen Verbot und so weiter, die da in den frühen 70ern diskutiert wurden, wenn wir das mal außen vor lassen.
Im Zuge der Terroranschläge der RAF?
Ja, dann müssen Demokratien natürlich insofern wehrhaft sein, dass sie sich ihrer eigenen Grundlagen versichern. Und das heißt also, Bürgerinnen und Bürger müssen sich dessen bewusst sein, was es heißt, in einer Demokratie zu leben, demokratisch zu leben und wachsam sein, wenn Parteien, Gruppierungen, Diskurse die Demokratie angreifen und damit eben, das ist ja sehr abstrakt gesprochen, also was greifen die an, die die Demokratie angreifen? Sie greifen die Grundrechte, sie greifen Prinzipien des Respekts anderen gegenüber, insbesondere Minderheiten, denken wir hier an die Phänomene, die Sie erwähnt haben, also ethnische Minderheiten, denken wir an den Rassismus. Das sind ja nicht nur sozusagen diskursive Probleme, sondern das führt dazu, dass Menschen in bestimmten Gegenden Deutschlands sich nach einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr auf die Straße trauen.
Peter Sloterdijk, der Philosoph, der spricht von einer verwilderten Souveränität. Sie haben in Bezug auf das, was in den letzten Wochen passiert ist, von Verwahrlosung innerhalb der Demokratie gesprochen. dem steht ja im Prinzip eigentlich die Sorge oder die Fürsorge für die Demokratie entgegen. Also wie würden Sie das festmachen? Was meinen Sie mit Verwahrlosung und wie könnte man tatsächlich sich mehr sorgen um die Demokratie, die ja im Prinzip auf Kritik eigentlich angewiesen ist?
Ja, mit Verwahrlosung meinte ich insbesondere die Phänomene, die entstehen, wenn sich falsche, einseitige Demokratieverständnisse einschleichen. Wenn zum Beispiel Leute meinen, eine Entscheidung, die durch Mehrheit zustande kommt, aber eine religiöse Gemeinschaft, eine religiöse Minderheit klar diskriminiert, dass so eine Entscheidung eine demokratische Entscheidung ist. Das ist eine Verwahrlosung schon des Begriffs der Demokratie. Die ist nämlich nicht ein Instrument dafür, dass Mehrheiten Minderheiten drangsalieren können, in ihren Grundrechten in Frage stellen. Auch nicht dann, wenn sie meinen, irgendeine Leitkultur sei zu verteidigen. Das meine ich mit Verwahrlosung, genauso auch Phänomene, wenn etwa das, was soziologisch etwas unter mit Mittelklasse beschrieben wird, wenn also Menschen, die einigermaßen ihr Ein- und Auskommen haben, nicht mehr sensibel sind für die Nöte von Menschen, die arbeitslos sind oder mit sehr geringen Löhnen zurechtkommen müssen oder Alleinerziehende und so weiter. Auch das ist eine Verwahrlosung in der Demokratie und damit der Demokratie, weil die Menschen nicht mehr ernst nehmen, was Demokratie heißt, nämlich miteinander das kollektive Leben so zu organisieren, dass wir einander als Gleiche respektieren und bestimmte Ungleichheiten sowohl der Behandlung wie auch der Privilegierung bestimmter Gruppen nicht zulassen dürfen.
Ist das vielleicht ein, und das ist auch ein Wort, das im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen immer wieder fällt, ein Zeichen von Demokratieermüdung?
Ich weiß nicht, ob es Ermüdung ist. Diese Proteste haben ja ganz unterschiedliche Quellen. Nicht alle, die da demonstrieren, sind Demokratiefeinde, obwohl diejenigen, die dort demonstrieren, sich natürlich schon klar sein müssen, wie sie mit Seite an Seite mit Rechtsextremisten demonstrieren und was das für ihr Anliegen bedeutet. In einer Demokratie sind Demonstrationen von Leuten, die insbesondere jetzt der Auffassung sind, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Pandemie einzudämmen, zu weit gehen. Also das muss eine Demokratie natürlich aushalten. Aber es ist schon wieder eine Verwahrlosung der Demokratie, wenn Leute bei den politischen Statements, die sie auf solchen Demonstrationen kundgeben, überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu reflektieren, wo die Schwelle zwischen dem öffentlich Vertretbaren und dem reinen Unsinn eigentlich liegt. Und diese Schwelle, gut, die ist manchmal etwas umstritten, aber irgendwo liegt sie dann schon, wenn man also zu wilden Verschwörungstheorien greift, noch dazu solchen, die antisemitische Implikationen haben, dann sollte man dann bei so einer Demonstration, wenn man guten demokratischen Willens ist, sich klar distanzieren.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass es im Prinzip aus der Mitte oder aus der Mittelschicht keine große zusammenhaltende Idee mehr gibt, zum Beispiel für Gerechtigkeit. Woran liegt das? Also fehlt da ein bestimmtes Narrativ, das die Menschen irgendwie auch zusammenhalten kann? Liegt das daran, dass wir uns zu sehr für alle möglichen Nischeninteressen interessieren? Woran liegt das? Das ist ja auch so ein bisschen die alte sozialdemokratische Idee von Solidarität und Gerechtigkeit.
Ja, also ich denke tatsächlich, dass die Frage der Gerechtigkeit die Schlüsselfrage für die Entwicklung und auch die Zukunft von Gesellschaften ist. Wenn Gesellschaften in ein Stadium kommen, in dem sie nicht mehr realisieren, dass es eine Pflicht der Gerechtigkeit ist, die Lebensverhältnisse möglichst so zu gestalten, dass Menschen als Gleiche in diese Gesellschaft hineinkommen, in ihre Bildungsinstitutionen Arbeit finden und so weiter, wenn ihnen egal wird, was mit manchen Teilen der Bevölkerung geschieht, wenn sie sich einrichten in Lebensverhältnissen, mit denen sie ganz gut zurechtkommen, aber eben andere nicht, ja, dann tritt so eine Verwahrlosung ein. Das ist der Punkt, an dem Demokratie und Gerechtigkeit eine Einheit bilden. Und daran muss immer wieder erinnert werden, dass die Demokratie schon das Versprechen enthält, dass niemand in diese Gesellschaft hineinkommt, wo er von vornherein, sie von vornherein, wesentlich schlechtere Startbedingungen hat als andere.
Widerspricht der Idee der Gerechtigkeit auch das, was wir Globalisierung nennen, Globalisierungsprozesse, die doch sehr viele Menschen eben von, naja, Wohlstand und eben auch Gerechtigkeit ausschließen?
Ja, leider müssen wir sehen, dass die Gerechtigkeit nicht nur heute, sondern auch gestern schon nicht an der eigenen Haustür, an den eigenen Grenzen endet. So wie früher neofeudale, internationale, also koloniale Verhältnisse ein gravierender Verstoß gegen basale Gerechtigkeitsprinzipien waren, so ist es auch heute so, dass wir doch wissen, dass wir von einer Weltwirtschaft, also viele von uns von einer Weltwirtschaft profitieren, bei der andere als Ressourcenlieferanten oder eben als Lieferanten sehr billiger Arbeitskraft wesentlich schlechter abschneiden. Der Verweis darauf, dass die Globalisierung auch in ärmeren Ländern den Lebensstandard oder auch Gesundheitsstandards gehoben hat, hilft nicht dabei, dass es doch sehr ungleiche Verhältnisse sind, die die westlichen Gesellschaften insbesondere privilegieren. Die Frage der Gerechtigkeit hört nicht an nationalen Grenzen auf.
Sie haben ja, Rainer Forst, auch gezielt von einem Verrutschen gesprochen. Dieses Verrutschen äußert sich vielleicht auch in der Form, als dass es sozusagen Kapitalakkumulation gibt in den letzten 10, 15, 20 Jahren, die es so vorher nicht gab. Besitzverhältnisse sind nochmal doch ganz anders aufgestellt als eben noch vor der Zeit des Neoliberalismus. Inwiefern begünstigt das die Demokratieerosion?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage. Wir leben ja in einer Zeit, in der nicht nur die Entwicklungen, die Sie erwähnen, feststellbar sind und einzelne westliche Gesellschaften, aber nicht nur westliche Gesellschaften, kennzeichnen in der Art, dass einige soziale Gruppen sehr stark von der Einbindung in globale Märkte, insbesondere Finanzmärkte, profitieren und andere Gruppen in der Gesellschaft sehr viel weniger, sondern wir leben auch in einer Zeit, in der die Demokratie in einer strukturellen Krise ist, weil der globale Markt, nicht nur die Finanzmärkte, sondern überhaupt globale Ketten der Produktion und der Distribution sind heute nationalstaatlich mit den Kräften eines Staates oder auch mehrerer Staaten zusammen nicht mehr steuerbar. Und in dieser Situation kommen nun einzelne Parteien daher und versprechen Take Back Control, die Kontrolle wieder zu erlangen, wieder Souveränität zu erlangen. Und viele Menschen wollen das glauben und wollen sagen, ja, endlich tut mal jemand was und bringt uns wieder zur Geltung. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass diese Parteien diese Versprechen nicht halten können. Vielleicht wollen sie sie auch gar nicht halten, sondern sie suchen nur einen etwas besseren Platz im darwinistischen Kampf aller gegen alle in der globalen Ökonomie. Aber die strukturelle Frage, wie die Demokratie auf solche globalen Herausforderungen nicht nur der Ökonomie, auch der Ökologie antworten kann, kann nur in transnationalen Formen der Demokratie liegen. Und da sagen nun viele, ringen verzweifelt die Hände, wo könnten die denn entstehen?
Ich möchte gerne, Rainer Forst, auf dieses Take-Back-Control, was Sie eben erwähnt haben, was wir aus den USA hören, was wir auch aus Großbritannien hören, in zweifacher Hinsicht nochmal eingehen. Erstmal vielleicht, wenn man sich die Finanzmechanismen anschaut, die ja gerade, und das hat sich ja auch in der Finanzkrise gezeigt, auch eine Form von Irrationalität haben. Inwiefern ist es vielleicht so, dass sich diese Irrationalität auf demokratische Verständnisse auch überträgt? Denn eine Demokratie ist ja angewiesen auf Rationalität, darauf, dass der vernünftige Bürger kooperiert mit anderen vernünftigen Bürgern. Gibt es da sozusagen Übertragungsverhältnisse von einem irrationalen Finanzmarkt auf sowas wie irrationale Strömungen in die Demokratie?
Also das ist eine interessante Frage. Zumindest ist es so, dass die Demokratie, ja, sie setzt sich Rationalität und rationale Steuerung der Verhältnisse, die unser Leben bestimmen, zum Ziel, dass Demokratie zumindest auf diese Rationalität angewiesen ist, in der Lage zu sein, mit Normen, die in öffentlicher Rechtfertigung bestimmt werden, und entsprechenden Institutionen die Verhältnisse zu regulieren. In dem Moment, in dem Menschen den Eindruck bekommen, wesentliche Teile ihres Lebens, insbesondere des ökonomischen Lebens, würden gesteuert von globalen, vielleicht, wie Sie sagen, irrationalen Kräften, und ihre eigenen Institutionen nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr in der Lage zu sein scheinen, darauf irgendwie steuernd noch eingreifen zu können, dann sind wir in einer Situation, in der tatsächlich irrationale Phänomene, pathologische Phänomene wie bestimmte populistische Ausprägungen, rechtspopulistische Ausprägungen an Land gewinnen, die dann ja sagen, wir haben das Rezept, um unsere Nation, und damit meinen sie natürlich nur bestimmte Mitglieder einer Nation, das ist oft ethnisch konnotiert, gelegentlich auch mit Rassismen durchsetzt. Wir sehen das jetzt im amerikanischen Wahlkampf. Also ja, die Irrationalität kann von der einen an eine andere Stelle wandern.
Jetzt gibt es noch eine andere Form der Irrationalität, die sich, ich würde das mal Wirklichkeitsbehauptung nennen, die sich darin äußert, dass, um da jetzt auch nochmal amerikanische Politik aufzugreifen, in der alternative Wirklichkeiten als die wahren Wirklichkeiten hingestellt werden. Also das ist auf der einen Seite dieses Take Back Control, das haben Sie ja eben schon gesagt, das ist natürlich auch letztendlich eine Illusion. Aber auf der anderen Seite haben wir das ja auch gesehen bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, dass da Wirklichkeiten behauptet werden, die natürlich nicht stimmen. Aber wieso finden die so viele Anhänger?
Ja, also Sie haben ganz recht. Es ist auch eine Verwahrlosung der Demokratie, wenn Menschen den Wahrheitsgehalt und den Wirklichkeitsgehalt ihrer politischen Vorstellungen nicht mehr prüfen, vielleicht nicht mehr prüfen wollen. Allgemein gesprochen ist es natürlich so, dass Wirklichkeitserfindungen zur Politik irgendwie dazugehören. Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen. Wir wissen aus früheren historischen Epochen, und die eigene deutsche Geschichte ist kein ruhmreiches Beispiel davon, wie Wirklichkeiten erfunden werden und dann auf eine gewisse Weise ja die Wirklichkeit zu bestimmen beginnen, wenn also Menschen tatsächlich glauben, sie seien von einer bestimmten Gruppe, vielleicht einer bestimmten Religion, ständig bedroht.
Und die, ja, das kommt ja auch gerade wieder auf.
Ja, und die Wirklichkeit selektiv dann so wahrnehmen. Also wir sind heute nicht mehr ganz so wie vor einigen Jahren noch in westlichen Gesellschaften in der Situation, dass der Islam als Demokratie, grundsätzlich Demokratie, unverträglich dargestellt wird. Das kann aber alles wieder kommen. Die Pandemie hat das etwas zurückgedrängt, diese Diskussion. Und irgendwann nehmen die Menschen die Wirklichkeit tatsächlich so wahr, dass sie diese Bedrohungen dann auch real aus den News entnehmen. Und dann gibt es eben Anbieter von Nachrichten, die nur noch solche Nachrichten bringen, sodass sich eine Wirklichkeit, eine falsche oder einseitige Wirklichkeit verdichtet zu dem, was die Leute wirklich glauben. Also es gehört zu einer nicht verwahrlosten Demokratie eine Kultur der Wahrheitsprüfung und der Rationalitätsprüfung, die ja in einer Medienlandschaft wie der unseren, obwohl wie gesagt auch früher, als es noch wesentlich simplere Medien gab, gab es solche Phänomene schon, aber heute tragen die sozialen Medien dazu etwas bei. Es hilft aber nichts, sich aus diesem Streit herauszuziehen. Man muss immer wieder den politischen Raum als einen argumentativen Raum und auch als einen, von dem wir ausgehen müssen, dass er der Rationalität nicht verschlossen ist. So müssen wir den politischen Raum betrachten.
Jetzt gibt es diese Angriffe auf die Demokratie, Angriffe auch auf die Corona-Maßnahmen, vielleicht Angriffe auf Errungenschaften auch der Demokratie, ja eben nicht nur von rechts, sondern es gibt sie auch von links. Es gab jetzt mehrere Städte, in denen es tagelang Krawalle gab. Sicherlich kommen diese Krawalle aus einer anderen Motivation heraus. Und da geht es zum Beispiel auch um Wohnraum, um eher typisch linke Themen, würde ich das jetzt mal vielleicht nennen. Aber muss man vielleicht mal die Frage stellen, ob eine Demokratie, um nicht zu verfallen, um nicht zu erodieren, auch so etwas wie Hedonismus braucht, weil wir genau das im Moment ja wirklich gar nicht mehr haben.
Also ich wäre der Letzte, der gegen Hedonismus argumentiert, aber es sollte ein Hedonismus sein, der nicht zulasten sozial Schwächerer geht. Ich denke, dass die Proteste gegen Wohnraumverknappung, gegen Spekulation ganz gerechtfertigt sind. Sie dürfen natürlich nicht in Gewalt umschlagen. Man darf sich nicht in eine Situation hineinfantasieren, wo man glaubt, eine Rechtfertigung für Gewalt zu haben, weil die Verhältnisse, die man kritisiert, eben auch als gewaltsam wahrgenommen werden. Das mag sein. Die Unabänderbarkeit von Verhältnissen erscheint einem manchmal als eine Form von Gewalt. Aber physische Gewalt dagegen zu setzen, zerstörerische Gewalt dagegen zu setzen, schadet dem eigenen Anliegen und ist keine Option. Richtig aber ist, dass die Anprangerung von Missständen, etwa auf dem Wohnungsmarkt, nicht eine Infragestellung, sondern eher eine Einforderung von Demokratie sind.
Sie beschäftigen sich ja auch mit Rechtfertigungsmechanismen. Jetzt ist die große Frage, wann kommen wir wieder aus diesem Ausnahmezustand, in dem wir ja letztlich immer noch sind? Wann ist dieser Ausnahmezustand zu Ende und kommen wir wieder zu einer Normalität, wie wir sie vor Corona hatten, zurück? Das hängt sicherlich davon ab, wie sich die Politik eben rechtfertigt für ihre Maßnahmen. Und das hängt sicherlich auch davon ab, wie die Bevölkerung weiterhin damit umgeht.
Ja, ganz richtig. Also Sie weisen zu Recht darauf hin, dass ich denke, dass der politische Raum ist ein besonderer Raum, der von Rechtfertigungen sozusagen bevölkert ist. Und im Moment erleben wir ja eine ganz außergewöhnliche Zeit, wo eine ganz dominante Rechtfertigung, nämlich die Eindämmung der Ansteckungsgefahren, alle anderen Rechtfertigungen überlagert und das ganze ökonomische und soziale Leben entsprechend umformatiert werden muss. Klar ist, dass solche Maßnahmen erhöhte Rechtfertigungslasten mit sich bringen. Ein Problem ist natürlich, dass das gelegentlich Politikerinnen und Politiker dazu verleitet, so zu tun, als wüssten sie ganz genau, was in dieser Pandemie zu tun ist. Aber besser ist es, wenn diejenigen, die Verantwortung übernehmen für bestimmte Maßnahmen, schon auch zugeben, dass sie selbst, wie es immer wieder heißt, auf Sicht fahren. Ich halte das für besser und für ehrlicher. Das heißt allerdings nicht, dass diese Rechtfertigungen fehlen für bestimmte Maßnahmen. Das heißt nur, dass wir in einer Situation der Ungewissheit leben, wo man besser auf Nummer sicher geht. Es ist ja auch im normalen Leben schon vor Corona so gewesen, wenn ich glaube, eine ansteckende Krankheit zu haben, bin mir aber nicht sicher. Oder wenn ich glaube, jemand anderes hätte so eine Krankheit, dann verhalte ich mich eben vorsichtig. Hier ist es so, dass dieses Prinzip dazu führt, dass manche Leute ihre Arbeit verlieren, dass ihnen ihre Existenz wegbricht. Das heißt, die Kosten, die sozialen, ökonomischen Kosten dieser Maßnahmen sind extrem hoch. Und dass in dieser Situation der Rechtfertigungsdruck steigt, auch die Rechtfertigungsinfragestellung, das kann man eigentlich erwarten. Es ist ja jetzt schon eine geraume Zeit, ein halbes Jahr, in dem diese gravierenden Maßnahmen das Leben bestimmen. Denken wir nur, wie es in den Schulen aussieht, wie Schulen reagieren müssen, wenn Krankheitsfälle auftauchen. Das ist also überhaupt kein normaler pädagogischer Alltag mehr. Also klar ist, das ist eine extrem gesteigerte Rechtfertigungssituation. Ganz wichtig ist, dass man hier immer wieder in die Öffentlichkeit hineingeht. Das betrifft nicht nur die verantwortlichen Entscheidungsträger, sondern auch Bürgerinnen und Bürger müssen miteinander diskutieren und müssen sich im Klaren sein, welches die wichtigsten Gründe sind, die unser Handeln leiten. Denn diese Maßnahmen und all die Folgekosten, die uns noch jahrelang beschäftigen werden, werden nur politisch zu verantworten sein, wenn die Mehrzahl der Menschen die Gründe akzeptiert, aus denen heraus dies geschah.
Das sagt Rainer Forst, Professor für politische Theorie und Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt, aus dem Homeoffice, mit dem ich in diesen Kulturfragen über Verwahrlosungszustände der Demokratie gesprochen habe. Hier geht es nun weiter mit der Sendung Kultur heute. Am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Anja Reinhardt.